Vor kurzem hatte ich sie wieder, diese Diskussion über Windräder. Stehen zu Tausenden rum, verspargeln die Landschaft und da, guck, drehen sich noch nicht mal, weil die Energie gerade nicht gebraucht wird. Tja, was sagt man da? Der Wind weht ja tatsächlich nicht immer so, wie wir ihn brauchen. Und die Sonne scheint übrigens auch nicht immer dann, wenn es uns gerade so passt. Aber es gibt ja eine Lösung. Energie speichern und sie dann da einsetzen, wo sie gebraucht wird. Doch welche Speichersysteme gibt es? Warum werden sie auf dem Weg in eine elektrifizierte Zukunft immer wichtiger? Wie sind sie aufgebaut und wo machen sie Sinn? Und was ist überhaupt mit Rohstoffen und Recycling? Darum geht's im Podcast Elektrifiziert in die Zukunft. Ich bin Christina Janik. Herzlich willkommen. Und in dieses Willkommen schließe ich auch meinen Gast ein. Einer, der sich schon viele Jahre mit grüner Energie beschäftigt, dem Erneuerbare auch privat eine Herzensangelegenheit sind und der bei Phoenix Contact Applikationsexperte für Energiespeichersysteme ist, Dr. Rüdiger Meyer. Hallo Rüdiger.
Hallo Christina.
Rüdiger, warum wird Energiespeichern immer wichtiger?
Weil wir uns ja im Zuge der Energiewende und in Vorbereitung der All Electric Society auf erneuerbare Energien beschränken wollen, als Energiequelle sozusagen. Es ist keine Quelle eigentlich. Die erneuerbaren Energien, wie du schon erwähnt hattest am Anfang, stehen aber nicht ständig zur Verfügung. Wir brauchen aber eigentlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche Energie. Das heißt, wir müssen irgendwo dann, wenn Überschüsse da sind, die zwischenspeichern, um sie dann später, wenn die Sonne nicht mehr scheint, wenn der Wind nicht ausreichend weht, wieder zur Verfügung stellen zu können. Und dafür brauchen wir Energiespeicher.
Welche Speicher gibt es denn eigentlich?
Es gibt ganz viele. Es gibt mechanische Speicher, zum Beispiel Druckluft- oder Pumpspeicherkraftwerke sind mechanische Speicher. Es gibt rein elektrische Speicher, Kondensatoren, Spulen. Es gibt elektrochemische Speicher, das sind die klassischen Batterien, von denen wahrscheinlich jetzt die meisten denken, dass das die Speicher sind. Es gibt rein chemische Speicher, da spricht man dann von Power-to-X-Verfahren basierend auf Wasserstoff. Und es gibt auch thermische Speicher, mit denen man elektrische Energie zwischenspeichern kann.
Wir sind ja hier immer beim Thema Industrie. Wo liegt da der Schwerpunkt?
Aus meiner Sicht oder auch aus Phoenix Sicht kann man sagen, dass die Batteriespeicher und die Wasserstofftechniken den Fokus bilden. Das sind einfach die wichtigsten Speichertechnologien. Bei Batterien sprechen wir von kurzzeitiger Energiespeicherung. Wenn wir länger Energie speichern wollen, ist es dann eher Wasserstoff. Gerade wenn es um saisonale Speicherung geht, ist Wasserstoff einfach wirtschaftlich unschlagbar und vor allen Dingen lässt sich transportieren. Das ist natürlich für industrielle Prozesse auch sehr wichtig. Ich kann Wasserstoff in der Nordsee bei einem Windkraftwerk gewinnen, in den Tank packen oder in den Pipeline und dann in Süddeutschland in die entsprechende Firma einspeisen und dort nutzen.
In dieser Folge wollen wir uns auf Batterieenergiespeicher konzentrieren, aber wer mehr über Power-to-X erfahren möchte, dem würde ich Folge 10 in unserem Podcast ans Herz legen. Über das Thema habe ich ausführlich mit meinem Kollegen Andreas Lautmann gesprochen, also reinhören lohnt sich. Zurück zu meinem aktuellen Gast, Energiespeicherexperte bei Phoenix Contact, Rüdiger Meyer. Rüdiger, lass uns mal ein bisschen die Grundlagen durchgehen. Also wie sind Batterieenergiespeicher aufgebaut?
Das ist ein modulares System. Das fängt an mit quasi Batteriezellen, wie man sie auch aus dem privaten Bereich kennt. Diese runden Lady, Mignon, wie sie alle heißen, so ähnlich sind die industriellen Batterien auch gebaut. Zumindest ein Typ. Es gibt auch andere Formen, sogenannte Pouchzellen. Die sehen dann eher aus wie so eine vakuumierte Kaffeetüte oder prismatische Zellen. Das sind wirklich starre, rechteckige Kästen. Aber gehen wir mal von den Rundzellen aus, die wiederum werden zusammengepackt, werden miteinander verbunden, verschweißt, werden verklebt. Das sind dann die Batteriemodule. Wenn man mehrere solche Module in ein Gehäuse packt und noch mit einer Elektronik versieht, dann ist es ein sogenanntes Pack. Das ist das, was man im Auto, im Elektroauto findet. Im stationären Bereich, also die Speicher, die man irgendwo in der Gegend im Container sieht, da werden diese Packs dann in Schränke geschoben, miteinander verbunden, sogenannte Racks. Und wenn man mehrere Schränke in einen Technikraum in einer Firma stellt, dann ist es dann so ein Batterieraum. Das wird also immer größer. Und die größte Variante des Batteriesystems ist im Grunde der Großspeicher. Das ist dann ein Container, den man draußen auch irgendwo ins Feld stellen kann. Da sind mehrere dieser Schränke drin, die sind miteinander verbunden. Und dann kann man natürlich noch Containerparks bauen. Das geht mittlerweile in den Bereich von mehreren Gigawattstunden, die man an Speicherkapazität dort aufbaut.
Jetzt bin ich gespannt, was hat denn Phoenix Contact damit zu tun?
Phoenix Contact baut weder Batteriezellen noch Batterien, eben. Aber wir liefern alles, was benötigt wird, um diese Systeme am Laufen zu halten. Das heißt die Steuerung, PLC Next, Cybersecurity ist ein wichtiges Thema. Alles ist ja auch miteinander vernetzt, muss miteinander kommunizieren. Dafür braucht man sichere Systeme. Das liefern wir die Verbindungstechnik. Der Strom muss ja irgendwo langfließen. Das heißt, die Anschlüsse, die Stecker- und Platinenanschlusstechnik liefern wir. Sensorik, Monitoring. Also wirklich, man kann fast sagen, wir liefern fast alles bis auf die Batteriezellen.
Wo sind denn diese Batteriespeicher überhaupt im Einsatz? Ich nenne sie jetzt mal vereinfacht. Batteriespeicher ist ja so der landläufige Begriff,
auch wenn er
technisch nicht so ganz korrekt ist. Also wofür eignen Sie sich auch?
Das fängt im Grunde an beim Spielzeug, beim elektronischen, beim Smartphone, geht bis in den Weltraum. Aber ich denke, der Großteil der Speicher, auch was die Produktion betrifft, wird heute in Fahrzeugen, in Elektrofahrzeugen benutzt, Elektromobilität und im stationären Bereich als netzstützende Speicher, als Heimspeicher zu Hause bei uns, um die Photovoltaik, Energie selber nutzen zu können. Das sind die maßgeblichen Anwendungen.
Und in der Industrie? Hast du da mal ein konkretes Beispiel?
Ja, wir setzen auch selber Energiespeicher ein, zum Beispiel um Lastspitzen abzufangen. Lastspitzenkappung ist so ein sogenannter Use Case, mit dem man durch Energiespeicher sehr viel Geld sparen kann.
Sag mal konkret, wo? Haben wir vielleicht hier sogar bei Phoenix Contact ein Beispiel?
Ja, wir haben das. Wir haben bei Phoenix Contact Maschinen, die brauchen wahrscheinlich bekannt, regelmäßig hohe Energiespitzen. Wenn wir die aus dem Netz ziehen müssten, müssten wir den Netzanschlusspunkt entsprechend hoch auslegen. Also eine große Leistung immer bereithalten und das wird teuer bezahlt, nur das bereithalten. Wenn wir die Lastspitzen kappen, ist der Netzanschlusspunkt entsprechend geringer auszulegen, für uns deutlich billiger und so kann man einige hunderttausend Euro sparen pro Jahr.
Das ist ja schon eine ganze Menge, ne? Ein spannendes und sehr konkretes Beispiel für Unternehmen, für die Industrie. So viele Vorteile Batteriespeicher ja haben, so viel Potenzial in ihnen steckt und so wichtig sie auch für die Energiewende sind, sie sind ja auch nicht unumstritten, weil dafür Rohstoffe gebraucht werden. Lithium ist so ein Beispiel, das ja in großen Mengen in Chile abgebaut wird und in Bolivien. Und künftig soll es ja sogar aus Serbien kommen.
Also diese Kritik ist sicher nicht unberechtigt. Die Abbaumethoden und die Folgen sind deutlich sichtbar, wird auch immer wieder dokumentiert. Es wird aber auch daran gearbeitet und das wird nur deswegen getan, weil es eben benötigt wird und weil man auch zu mittlerweile großen Mengen an Energiespeichern kommt, die man benötigt, sodass man jetzt nach erstens alternativen Abbaumethoden sucht. Es wird zum Beispiel Lithium auch in Deutschland mittlerweile gewonnen aus Quellwasser von Geothermieanlagen. Das Wasser ist sowieso da, das enthält Lithium, das kann man extrahieren und kann dann daraus auch Batterien bauen. Es werden alternative Materialien gesucht, Natrium statt Lithium zum Beispiel. Und Natrium ist in Kochsalz enthalten. Wir haben sehr viel Natrium auf der Welt, auch einfach zu gewinnen. Und am Ende ist natürlich auch das Recycling wichtig. Das heißt, die vielen Batterien, die heute benutzt werden, werden irgendwann im Müll landen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man sie effizient recycelt.
Was beim Recycling möglich ist und welche Rolle die neue Batterieverordnung der EU dabei spielt, dazu gleich mehr hier im Podcast Elektrifiziert in die Zukunft. Mein Gast ist Rüdiger Meier, bei Phoenix Contact Experte für Energiespeichersysteme. Rüdiger, anfangs habe ich erzählt, dass erneuerbare Energien für dich, und damit kommen wir ein bisschen zu dir persönlich, ein Herzensanliegen sind. Woher kommt das?
Das ist mir wahrscheinlich so ein bisschen in die Wiege gelegt. Meine Eltern haben sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt, auf Effizienz im Verbrauch. Hört sich jetzt so technisch an, aber dass man einfach nichts verschwendet, nichts wegwirft. Mein Vater war Landwirt, ich wollte früher auch mal selber Landwirt werden. Ich bin also wirklich auch so ein bisschen Naturjunge, sehr naturverbunden. Und erstens macht es mir Spaß, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil es technisch einfach interessant ist, aber ich finde es auch notwendig. Es ist ja mittlerweile nicht mehr so, dass man nur irgendwie von fernen Ländern hört, wo man schon über Klimawandel redet, weil die Korallenriffe absterben, sondern man guckt ja mittlerweile auch bei uns aus dem Auto und sieht, dass die Wälder absterben, dass, was weiß ich, die Sommer trocken werden und dergleichen mehr. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir uns möglichst beeilen, das Thema auch anzugehen und Lösungen zu finden. Mittlerweile denke ich, wenn ich so die täglichen Nachrichten höre, lese und auch mich draußen umgucke, dann ist es einfach notwendig, dass wir angesichts des Klimawandels einen Weg finden, von den fossilen Energien wegzukommen und auf Erneuerbare umzustellen.
Machst du das bei dir zu Hause im Privaten auch? Oder wie schaffst du das?
Definitiv, das finde ich auch wichtig, dass man, wenn man andere überzeugen will, das selber entsprechend vormacht. Ja, ich versuche möglichst nachhaltig zu leben und ich nutze zum Heizen Holz. Ich versuche möglichst viel elektrisch auch zu machen, die All Electric Society auch bei mir privat entsprechend umzusetzen. Das tue ich auf jeden Fall.
Das ist ja was, was ich bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen hier bei Phoenix Contact immer wieder erlebe, dass sie die All Electric Society ja zu Hause auch leben. Wie sieht das denn konkret bei dir aus? Du hast das Holz, na gut, das ist jetzt nicht Elektrik, aber die nachhaltige Lebensweise, die hast du ja gerade schon angesprochen. Wo ist bei dir denn All Electric?
Also klassisch fahren, Elektrofahrzeug, ich fahre elektrisch, rein elektrisch, aber Holz ist durchaus ein Thema. Ich mache mein Brennholz selber. Ich fahre also in den Wald, ja genau. Habe früher auch noch selber Bäume gefällt, das ist mittlerweile bei uns nicht mehr erlaubt. Aber ich mache es dann zu Hause entsprechend ofenfertig. Und das habe ich früher mit Traktor und Motorsäge und so weiter gemacht, laut, stinkig, verbraucht viel Energie. Das mache ich heute alles elektrisch. Ich habe eine elektrische Motorsäge, ich habe einen elektrischen Spalter, ich habe eine elektrische Bandsäge und das ist erstens sehr leise, das freut die Nachbarn. Es verbraucht viel weniger Energie und es macht auch Spaß.
Du hast eben schon erwähnt, du wolltest mal Landwirt werden, aber dann ist es ja doch der Elektroingenieur geworden mit einem Schwerpunkt, der jetzt nicht ganz passt schon zum Thema Batterieenergiespeicher oder Energiespeicher insgesamt, aber er hat einen anderen Schwerpunkt, Solar.
Das stimmt. Ich habe zum Ende meines Studiums meine Diplomarbeit in einem Solarinstitut geschrieben, auch hier in der Nähe in Hameln, und bin dann dort auch in die Promotion eingestiegen und habe Solarzellen entwickelt, hocheffiziente Silizium-Solarzellen. Zu dem Zeitpunkt hat noch jeder gesagt, Solarenergie wird niemals einen wesentlichen Beitrag für unsere Energieversorgung leisten. Das hat sich mittlerweile ja gezeigt, dass das durchaus so ist.
Genau, und dann hast du den Schwenk irgendwann gemacht zu Batterie-Energiespeichertechnologien.
Ich habe einen Zwischenstopp bei Batterien gemacht. Ich war bei Continental Tevis in Frankfurt, Automobilzulieferer, die wiederum so Drive-by-Wire-Systeme bauen, lenken nur mit Kabel, also ohne Lenkstange. Das heißt, wenn da der Strom ausfällt, ist das schlecht. Dann fährt das Auto irgendwo hin, wo es nicht hin soll. Und dafür brauchte man Batterien, zuverlässige Batterien, das war da meine Aufgabe. Das heißt, da habe ich die Batterien zum ersten Mal kennengelernt, bin dann nochmal zurück in den Solarbereich gegangen, hatte dort die Aufgabe, bei Stiebel Eltron in Holzminden eine Solarzellenfabrik zu bauen für Zellen und Module, was sich aufgrund von Solarkrise, Wirtschaftskrise dann nicht ergeben hat und bin dann zu Phoenix Contact gekommen.
Und bist da aber voll in deinem Element. Du hast ja auch so einen gewissen Ruf als Experte, ne?
Mittlerweile ja, den habe ich mir auch, ja, wie soll ich sagen, per Jobfunktion aufgebaut.
Experte ist ein gutes Stichwort. Es gibt die EU-Batterieverordnung. Ich habe sie schon angedeutet. Was besagt die? Ganz kurz zusammengefasst.
Kurz ist schwierig, weil das ist ein Dokument von 117 Seiten. Das kann man nicht kurz zusammenfassen. Und ich habe es auch ehrlich gesagt noch nicht von vorne bis hinten gelesen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass sich diese Verordnung mit dem Thema Sicherheit von Batterien befasst. Und zum Zweiten mit dem Thema Nachhaltigkeit, das heißt die verwendeten Materialien, die Prozesse, die Effizienz, aber am Ende der Lebensdauer auch die Zweitnutzung zum Beispiel, dieses sogenannte Second Use von Batterien und ganz am Ende dann das Recycling.
Was kann man denn an Batterien überhaupt recyceln? Also
fast alles. Es sind viele Metalle darin, wertvolle Metalle auch, du hast vorhin schon Lithium angesprochen, Kobalt. Es ist viel Kupfer drin, es wird ja auch viel Strom verteilt und geleitet, viel Kunststoff. Manche Dinge lassen sich wahrscheinlich weniger gut recyceln, Klebstoff zum Beispiel, es wird viel geklebt. Aber auch das sind Themen, die in der Batterieverordnung angesprochen werden, den Herstellprozess recyclinggerecht zu gestalten.
Ich glaube, wir als Phoenix Contact, wir befähigen ja andere, das auch zu tun. Ne? Wie genau sieht das aus oder kann das aussehen? Oder können wir es überhaupt schon? Ich frage mal so.
Wir können es zum Teil schon. Wir bauen zum Beispiel Komponenten, die allein schon während der Lebensdauer effizienter sind als von manchem Wettbewerber, dadurch den CO2-Fußabdruck von den Anwendungen verringern, die Qualität der Endanwendung erhöhen und dadurch die Endanwendung länger leben lassen, in Anführungsstrichen. Und wir planen auch entsprechend gerade für Batterien Komponenten zu entwickeln, die es ermöglichen, diese Batterien einfacher und effizienter zu zerlegen oder zerlegen zu können, um sie dann zum Beispiel zu reparieren oder zu recyceln.
Wie muss ich mir das vorstellen, dieses Zerlegen?
Also ich hatte vorhin ja erklärt, wie eine Batterie aufgebaut ist. Und diese einzelnen Zellen werden miteinander verschweißt zum Beispiel und verklebt. Und dann wird das Ganze sehr stark eingespannt, weil es sich im Laufe der Lebensdauer ausdehnt und zusammenzieht. Das heißt, mechanisch stark verspannt. Wenn man das heute zerlegen will, muss man es im Grunde zerstören. Und gerade bei dem Thema Verbindungstechnik sind wir ja Profi. Wenn man Zellen verbinden will, kann man das schweißen, man kann es aber auch lösbar verbinden. Und das ist die Aufgabe, die wir uns vorgenommen haben, einen Prozess und ein Verfahren und ein Bauelement zu entwickeln, mit dem man einzelne Zellen verbinden kann, aber auch zerstörungsfrei wieder lösen kann.
Das wäre ja ideal, ne? Ich höre dabei so raus, dass im Grunde genommen ja an vielen Stellen entwickelt wird. Wir bei Phoenix Contact machen das, andere machen das wahrscheinlich auch. Aber dass man irgendwie erkannt hat, Batteriespeicher ist sinnvoll, ja. Aber man hat auch noch viel Potenzial nach oben, das nachhaltiger zu machen letztlich, oder?
Genau, es ist heute so, dass diese Energiespeicher im Grunde nicht repariert werden können. Das heißt, wenn sie kaputt sind, dann sind sie eben kaputt und werden in das Recycling gegeben. Und Recycling heißt zum einen manuelle Demontage. Das heißt, es wird wirklich von Hand zerlegt, soweit es sich dann zerlegen lässt, was auf der einen Seite gefährlich ist, denn die Batterien stehen unter Spannung, auch durchaus gefährliche Spannung. Und auf der anderen Seite eben auch endlich ist. Ich kann das nicht bis zur letzten Zelle zerlegen. Und dann wird eben der Rest, und das ist ein sehr großer Rest, der viele verschiedene Materialien umfasst, in einen Schredder geworfen, wird geschreddert. Und diese Masse wiederum, die muss ich dann sehr aufwendig chemisch, thermisch trennen, um die einzelnen Materialien wieder zurückgewinnen zu können. Das ist nicht besonders effizient und vor allen Dingen auch teuer. Es ist nicht wirtschaftlich.
Aber da kann man hinkommen. Den Optimismus haben wir, oder?
Genau, das ist unser Ansatz, dass man diesen Zerlegungsprozess vereinfacht und vor allen Dingen auch automatisierbar gestalten kann. Dass eben keine Handarbeit mehr durchgeführt werden muss, sondern dass es ein Roboter macht. Und dann wird es auch preiswert.
Und da sind wir ja dann auf dem Weg in die All-Electric Society. Wie wichtig sind denn Batterieenergiespeicher in der All-Electric Society?
Inhärent wichtig. Diese Idee der All-Electric Society, die ja auf erneuerbaren Energien basiert, wird nicht funktionieren, wenn man Energie nicht zwischenspeichern kann. Das hatte ich am Anfang schon kurz erwähnt. Und das sind dann nicht nur Batterien, sondern eben verschiedene Themen. Wobei ich denke, dass die Batterien für die kurzen Zeiträume wichtig sind, für Minuten, Stunden, Tage, vielleicht auch eine Woche, zwei Wochen. Und für längere Zeiträume sind die einfach zu teuer. Wenn man sie einmal lädt und dann einen Monat rumstehen lässt, dann ist die Kilowattstunde Energie da drin so teuer, dass es sich einfach nicht lohnt. Dann würde man andere Techniken nehmen und da bietet sich eben Wasserstoff an.
Was jetzt ja deutlich wird, es gibt nicht den Energiespeicher, der das Allheilmittel für alle Probleme ist, sondern es ist ja wahrscheinlich dann wieder eine Kombination aus verschiedenen.
Ganz genau. Zum einen verschiedene Techniken, die für verschiedene Anwendungen sinnvoll sind und eben auch die Kombination. Das heißt zum Beispiel Wasserstoffelektrolyse funktioniert eigentlich nie ohne Batterien. Die Prozesse gehören einfach zusammen und wenn man diese beiden Technologien gut beherrscht, dann kann man damit auch die Energiewende gut bewältigen.
Aber eben ohne Energiespeicher kriegen wir sie nicht hin.
Es sei denn, wir schalten nachts alles, was wir an Geräten brauchen, aus und warten, bis morgens die Sonne wieder scheint und hoffen, dass sie morgens scheint und auch der Wind weht oder beides.
Da kommen wir wieder zum Anfang, ne? Ist ja nun mal einfach nicht immer so. Wenn du bei diesem Thema dann jetzt mal auch ganz konkret in die Zukunft blickst, was siehst du da? Wie siehst du es?
Also zum einen, um es nochmal zu stressen, ich glaube, dass diese beiden Speichertechnologien die sein werden, die sich durchsetzen. Ich glaube, dass sie sehr viel effizienter werden, gerade die Batterien. Da wird momentan sehr, sehr viel entwickelt und geforscht und auch es zeichnen sich neue Materialien ab, neue Kombinationen, neue Techniken. Die Speicher werden kleiner werden, wir werden schneller laden können, das ist gerade für die Fahrzeuge ja wichtig, Elektromobilität. Ich glaube auch, dass sie preiswerter werden, allerdings als letzter Schritt. Ich glaube, das Niveau wird sich ungefähr da halten, wo wir gerade sind, bis man eben wirklich diese technologischen Schritte gemacht hat. Und dann wird es auch nochmal Preissprünge geben. Aber ich bin davon überzeugt, dass sich diese Elektrifizierung nicht aufhalten lässt. Und das geht eben nicht ohne Speicher.
Was ist mit dem Thema Akzeptanz? Also das ist ja auch ein dickes Brett, was man da bohren muss wahrscheinlich an vielen Stellen.
Oder? Ja, Akzeptanz hat natürlich viel mit Kommunikation zu tun. Und ich glaube, da wird im Moment noch zu wenig getan und ich habe auch manchmal das Gefühl, durchaus dagegen gesprochen, aus nicht technischen Gründen, sondern aus politischen Gründen. Aber auch davon bin ich überzeugt, dass sich das durchsetzen wird, weil wer es einmal probiert hat, zum Beispiel elektrisch heizen mit einem Infrarotstrahler, sehr einfach, total preiswert, total leicht zu installieren und sehr komfortabel, elektrisches Auto fahren. Wer schon mal Elektroauto gefahren ist, wird wahrscheinlich nie wieder einen Verbrenner fahren wollen, weil es einfach so viel Spaß macht. Aus dem Grund allein schon glaube ich, dass es sich durchsetzen wird.
Und da hört man sie wieder, diese Begeisterung für das Zielbild einer All-Electric Society. Energiespeicherexperte Rüdiger Meier im Podcast Elektrifiziert in die Zukunft. Rüdiger, ganz herzlichen Dank für deine spannenden Einblicke. Halten wir fest, wir brauchen Energiespeicher auf dem Weg in eine elektrifizierte Zukunft. Und mehr noch, die Energiewende werden wir ohne diese Speicher gar nicht erst hinbekommen. Auch hier macht's aber wieder mal die Kombination verschiedener Technologien für die Industrie, zum Beispiel Batterieenergiespeicher und Power-to-X. So lassen sich die Netze besser auslasten und so lässt sich auch richtig viel Geld sparen. Unsere Produkte und Lösungen sorgen schon heute dafür, dass Batterieenergiespeicher effizient und sicher laufen. Batterien müssen aber auch nachhaltiger werden. Das verlangt nicht nur die EU-Batterieverordnung. Sie müssen leichter zerlegbar sein, um sie reparieren zu können und um sie effizienter recyceln zu können. Die elektrische Verbindungstechnik von Phoenix Contact, die kann dabei eine entscheidende Rolle spielen.